Ich fange heute mit einem Lieblingszitat an. People don't remember what you said, but how you made them feel. Also, die Menschen erinnern sich nicht daran, was du gesagt hast, sondern daran, wie du sie hast fühlen lassen. Ja, ein bisschen poetisch, oder? Aber auch ziemlich wahr. Denk kurz mal drüber nach. Woran erinnerst du dich bei deinem Lieblingslehrer oder Lehrerin? War es den Inhalt, Unterrichtsstoff? Wahrscheinlich nicht. Oder war es eher, wie er oder sie dich unterstützt hat, wenn du dachtest, dass du einfach zu blöd für Mathe warst? Emotionale Intelligenz ist das, was zwischen den Zeilen passiert. Das, was bleibt, könnte man auch sagen, wenn alle Worte längst vergessen sind. Und genau darüber reden wir heute. Letzte Woche habe ich ja mit Monika über die Rolle von Emotionen im beruflichen Kontext gesprochen. Und heute schauen wir ein Stück tiefer in die Psychologie und widmen uns das Konzept von emotionaler Intelligenz. Aber bevor wir tiefer einsteigen, lasst uns mal schauen, wie emotionale Intelligenz ganz praktisch oder eben nicht aussieht. Erstes Beispiel. Herr Wichtig ist der Chef, zumindest denkt er das gern. Er kommt morgens ins Büro, schaut nicht mal hoch, sagt kein Wort, klappt den Laptop auf und ruft erstmal: Warum sind die Zahlen vom letzten Quartal noch nicht in der Präsentation? Und warum steht der Projektplan nicht exakt so, wie ich ihn im Kopf hatte? Und wenn jemand vorsichtig sagt, dass die Kollegin aus dem Team gerade eine schwere Zeit durchmacht und das ist der Grund, dann kommt nur: Ja, wir sind ja hier, um zu arbeiten und nicht auf einer Therapie-Couch. Tja, technisch gesehen ist es vielleicht brillant, emotional leider komplett offline. Das ist so ein bisschen wie ein Smartphone ohne Akku. Schick, teuer, aber hilft dir in dem Moment auch nicht weiter. Ein zweites Beispiel wäre die Frau Richtig. Die ist Teamleitung. Sie ist nicht laut, sie ist nicht übertrieben soft. Sie ist einfach aufmerksam, könnte man sagen. Sie merkt, dass jemand im Team stiller ist als sonst. Und statt groß nachzubohren, sagt sie in der Kaffeeküche: Hey, du wirkst heute etwas durch den Wind. Wenn du reden magst, dann sag Bescheid. Das war's. Kein großes Ding. Aber genau das macht der Unterschied. Sie nimmt wahr, sie nimmt ernst und lässt Raum. Und das reicht oft schon. Emotionale Intelligenz heißt nicht ständig tiefenpsychologisch unterwegs zu sein, sondern einfach präsent sein, zuhören können und nicht gleich alles bewerten. Diese zwei Beispiele zeigen ziemlich gut, worum es bei emotionaler Intelligenz geht oder eben nicht geht. Es ist oft nicht der lauteste, klügste oder effizienteste Mensch im Raum, der den Unterschied macht, sondern der, der ja zwischen den Zeilen lesen kann. Aber Moment mal, sagt die Frau jetzt, dass Intelligenz gar nicht wichtig ist? Das ist doch wichtig, oder? Ja klar, absolut. Klar ist Intelligenz wichtig. Und deshalb lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen. IQ versus EQ, also Intelligenzquotient, gegenüber von emotionaler Intelligenz. IQ, also der Intelligenzquotient, ist quasi die klassische Messgröße, könnte man sagen, für kognitive Leistungsfähigkeit. Er sagt aus, wie gut du Dinge verstehst, wie schnell du Informationen verarbeiten kannst, wie logisch du denkst. Also Fähigkeiten wie Rechnen, Muster erkennen, Sprachlogik. Kurz gesagt, all das, was wir in Tests gut messen können. Der Begriff wurde übrigens schon anfangs des 20. Jahrhunderts von einem Herrn Stern geprägt, ursprünglich als Hilfsmittel, um Kinder mit besonderem Förderbedarf zu identifizieren. Heute denken viele bei IQ sofort an, wie klug man ist oder wie nah man ist, ein Genie zu sein, sowas. Und ja, also ein hoher IQ kann helfen, Probleme zu lösen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Strategien zu entwickeln, gar keine Frage. Du kannst mit einem hohen IQ Theorien formulieren, Daten analysieren, Präsentationen halten und vielleicht sogar bei Quizshows alles abräumen. Aber, und das ist der spannende Punkt, du kannst dabei trotzdem grandios dran scheitern, mit anderen Menschen klarzukommen. Oder überhaupt mit dir selbst. Nur weil du analytisch fit bist, heißt das natürlich nicht automatisch, dass du deine Gefühle verstehst oder die von anderen. Brauchst du ein Beispiel? Vielleicht weißt du das schon oder vielleicht bist du auch gerade jetzt gleich so überrascht wie ich auch erstes Mal, wo ich das gelesen habe. Alle Angeklagten der Nürnberger Prozesse, also Menschen, die an grausamsten Entscheidungen beteiligt waren, wurden IQ getestet. Der Durchschnitt lag bei 128, also wirklich überdurchschnittlich intelligent. Was gefehlt hat, war nicht Verstand, sondern in dem Fall Menschlichkeit, Mitgefühl und Reflexion. Und noch etwas kommt dazu. Ein hoher IQ sagt auch gar nicht so viel darüber aus, ob du im Leben wirklich klarkommst. Wir wissen aus der Forschung, dass für den schulischen und beruflichen Erfolg ist zum Beispiel Selbstdisziplin oft viel entscheidender. Es gab diese berühmte Langzeitstudie mit Kindern und Marshmallows. Du kennst sie vielleicht. Ein Kind bekommt ein Marshmallow und wenn es warten kann und ihn nicht gleich isst, dann bekommt er später zwei. Die Kinder, die widerstehen konnten, hatten später im Leben bessere Noten, mehr Zufriedenheit und sogar stabilere Beziehungen. Also die Selbstdisziplin war viel, viel entscheidender als die IQ. Was heißt das? Das heißt, du kannst ein IQ von 140 haben, aber wenn du nie den Wecker hörst, jedes Projekt auf den letzten Drücker machst und bei jeder Ablenkung auf dein Handy starrst, ja, dann bringt dir dein IQ in der echten Welt, naja, sagen wir mal, begrenzten Nutzen. Daniel Goleman, ja genau, der mit dem Bestseller bringt es auf den Punkt. In a very real sense, we have two minds, one that thinks and one that feels. Oder anders gesagt, der IQ hilft dir, durch die Welt zu denken, der EQ hilft dir, dich daran zurechtzufühlen. Und die Selbstdisziplin? Sie bringt dich überhaupt erst pünktlich dahin, wo beides gefragt sind. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Goleman hat emotionale Intelligenz in 5 Bereiche unterteilt. Und die schauen wir uns jetzt ganz entspannt an mit ein paar Beispielen, die du wahrscheinlich aus dem Alltag oder im Büro auch kennst. Erster Bereich ist die Selbstwahrnehmung. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ist super grundlegend. Selbstwahrnehmung heißt, dass du überhaupt merkst, was in dir los ist und es auch benennen kannst. Kennst du diese Situation, du fragst dein Kind, wie geht's dir? Und es sagt einfach gut oder schlecht. Keine weiteren Details, keine Farben, kein Zugang. Tatsache ist, dass viele Erwachsenen bleiben genau da stehen, auch im Job. Da ist jemand gereizt, zieht sich zurück, schaut die Kollegen an, aber wenn man fragt, dann kommt alles gut. Selbstwahrnehmung bedeutet also zu erkennen, dass man nicht nur schlecht drauf ist, sondern vielleicht man ist enttäuscht, weil der Vorschlag nicht gewürdigt wurde oder dass man nicht einfach wütend ist, vielleicht ist man eher frustriert oder irgendein anderes Wort, weil man nicht die Kontrolle mehr hat. In der Arbeitswelt ist das wirklich Gold wert, weil du dadurch nicht nur deine eigenen Reaktionen besser steuerst, sondern auch klarer kommunizieren kannst. Wer versteht, was in ihm passiert, kann natürlich auch steuern, wie er handelt. Und Studien zeigen sogar, dass Menschen mit hoher Selbstwahrnehmung, die sind oft fokussierter, die sind reflektierter und sie verfolgen langfristige Ziele konsequenter, weil sie wissen, was sie wirklich antreibt, was sie brauchen und was ihnen fehlen. Also das ist die erste, die Selbstwahrnehmung. Zweitens, sagt Goleman, dann geht es um die Selbstregulation. Das ist die kleine Schwester der Selbstwahrnehmung, könnte man sagen, und mindestens genauso wichtig. Es geht darum, dass wir nicht jedem Impuls sofort nachgeben. Im Job heißt das zum Beispiel, du bekommst eine kritische Mail von einem Kunden und dein erster Reflex ist, zurückzuschreiben, sofort mit 17 Ausrufezeichen und was weiß ich. Und die Selbstregulation heißt, du atmest kurz durch, gehst vielleicht einen Kaffee holen, liest die Mail nochmal und antwortest dann sachlich. Goleman nennt das Impulse kontrollieren. Also nicht der erste Gedanke zählt, sondern der zweite. Und gerade in stressigen Meetings oder bei Eskalationen zeigt sich, wer emotional intelligent reagiert und wer einfach nur impulsiv reagiert. Und wir wissen alle, was für einen Unterschied das macht. Der dritte Punkt, sagt Goleman, da geht es um die Motivation. Klingt simpel, aber hier geht es um diese innere Antriebskraft. Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz sind oft intrinsisch motiviert. Sie wissen, warum sie etwas tun und brauchen nicht ständig Bonuspunkte oder Schulterklopfen. Das Thema Motivation hatte ich ja auch in einer der ersten Folgen hier in Mind Matters. So, wenn das dich besonders interessiert, dann kannst du da das auch nochmal hören. Ein Beispiel wäre ja, dass während andere erst Gas geben im Job, wenn der Chef in den Raum kommt, dann arbeitet jemand mit hoher EQ konstant fokussiert oder sehr oft fokussiert, weil er oder sie das Ziel versteht und selbst da einen Sinn drin sieht. So ist es nicht, weil ich ja muss. Ich habe selbst diese Erkenntnis, warum ich das tue. Ich sehe die Sinnhaftigkeit da drin. Und das hängt auch sehr eng mit der emotionalen Intelligenz zusammen. Studien zeigen, dass genau die Motivation besser Führungserfolg vorhersagen kann als das Fachwissen oder IQ. Viertens, da geht es um die Empathie. Ein Klassiker, aber bitte nicht verwechseln mit alle müssen sich lieb haben. Empathie bedeutet auch nicht Mitleid. Es bedeutet eher Verständnis oder Mitgefühl. Empathie ist die Fähigkeit, sich in jemanden reinversetzen zu können. Die Mitgefühl ist dann auch eine Intention, auch helfen oder das Leid der anderen zu verhelfen. Und Mitleiden ist eben das, was keiner braucht. Wenn man mit jemandem leidet, dann macht man die Situation noch schlimmer. Also hier geht es eben um die zwei ersten, die Empathie und das Mitgefühl. Es geht eben darum zu erkennen, wie es jemandem wirklich geht, auch wenn das nicht offen ausgesprochen wird. Ein Beispiel. Eine Kollegin bringt plötzlich nicht mehr ihre gewohnte Leistung und keine Empathie, das würde man dann sagen, na, hast du wieder ein Drama zu Hause? Das wäre eben keine empathische Reaktion. Eine emotionale, intelligente Antwort oder Frage wäre, hey, ich merke, du bist gerade nicht ganz bei dir, gibt was, das ich wissen sollte? Das wäre eher die Empathie. Besonders in der Teamarbeit, in der Führung, aber auch in der Kundenkommunikation oder mit den Kollegen, dann ist die Empathie natürlich der absolute Gamechanger. Sie schafft Vertrauen, sie reduziert Konflikte, sie macht Zusammenarbeit überhaupt erst möglich und sie spielt auch eine sehr entscheidende Rolle für das, was wir nennen die psychologische Sicherheit. Dann kommen wir zum letzten, das ist die soziale Kompetenz. Und soziale Kompetenz heißt nicht, dass du ein Smalltalk-Profi bist, natürlich nicht. Es geht um Kommunikation, es geht um Beziehungsaufbau, Konfliktlösung, also das, was oft lapidar als Teamfähigkeit verkauft wird. Im Arbeitskontext bedeutet das, du kannst mit verschiedenen Persönlichkeitstypen umgehen. Du kannst Feedback geben und auch nehmen, ohne anderen klein zu machen und auch nicht dich selbst direkt angegriffen zu fühlen. Und du kannst auch in schwierigen Gesprächen ruhig und klar bleiben. Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen mit hoher sozialer Kompetenz oft wirken wie so ein Kitt im Team. Sie halten Dinge zusammen, sie moderieren Spannungen, sie bringen Leute ins Gespräch ohne so großes Trara. Und das Beste, all das, was ich genannt habe, ist lernbar. Okay, fragst du vielleicht, was bringt mir das alles? Oder anders gefragt, warum solltest du dir überhaupt die Mühe machen, an deiner emotionalen Intelligenz zu arbeiten? Spoiler, es lohnt sich und zwar so richtig. Denn emotionale Intelligenz ist nicht einfach so ein Soft Skill für Bewerbungsgespräche. Sie ist wirklich ein echter Lebensbooster. Die ist zum Beispiel entscheidend für die Führungsrolle, die ist entscheidend für die Zufriedenheit und sogar auch fürs Glück. Nehmen wir die einen nach dem anderen. Fangen wir mit der Führung an. Führung mit EQ heißt, Menschen statt nur Prozessen zu führen. Stell dir zwei Chefs vor. Chef A ist extrem kompetent. Er kennt alle Zahlen, ist strukturiert, effizient, aber emotional, naja, sagen wir mal, unterkühlt. Feedback-Gespräche bestehen aus Bullet Points. Stress im Team? Nicht sein Problem. Sie müssen halt funktionieren. Dann haben wir Chef B, ist ebenfalls kompetent, aber er hört zu. Er merkt, wenn jemand überlastet ist. Er schafft ein Klima, in dem auch Kritik möglich ist, ohne dass alle gleich in den Panikmodus gehen. Und rate mal, wem das Team länger treu bleibt. Mir selbstverständlich. Studien zeigen auch, dass Führungskräfte mit hoher emotionaler Intelligenz holen bis zu 20% mehr Teamleistung raus. Warum? Weil sie wissen, wie man motiviert, ohne zu manipulieren. Sie wissen eben auch, wie man Konflikte löst, bevor sie eskalieren. Und sie wissen auch, wie man ein Team auf Kurs hält, ohne es zu verbrennen. Sie sind eben extrem gut bewusst oder unterbewusst in diese psychologische Sicherheit zu erstellen. Und das hat einen gigantischen Effekt auf das Nervensystem, auf die Stimmung von den Mitarbeitenden. Du kennst es ganz bestimmt, selbst in entweder gut oder schlecht. Ein zweiter guter Grund, warum du dich damit beschäftigen solltest oder warum es dann doch Sinn macht, ist, dass die Zufriedenheit da auch beeinflusst wird. Emotionale Intelligenz beeinflusst, wie wir mit uns selbst umgehen und natürlich auch mit anderen. Und das schlägt direkt in der Zufriedenheit und natürlich auch in der Arbeitszufriedenheit nieder. Warum ist das so? Das ist, weil Menschen mit hohem EQ, die merken zum Beispiel, wenn sie auf dem Zahnfleisch gehen. Und deswegen erlauben sie sich auch Pausen. Also sie haben die Selbstwahrnehmung. Sie können sich auch viel besser abgrenzen gegenüber Erwartungen, die nicht ihre sind oder nicht erfüllt werden sollten, könnten und so weiter, weil sie ja eben auch diese Selbstwahrnehmung haben und Selbstregulation. Und sie können auch viel besser Feedback annehmen. Sie fühlen sich nicht direkt persönlich angegriffen, weil sie eben auch empathisch sind und sich in der Stelle der anderen reinversetzen kann und sagt, das ist wahrscheinlich nicht Kritik her, die wollen mir einfach was Gutes tun. Und ehrlich gesagt, und das weißt du natürlich auch, die sind auch viel angenehmer. Du kannst mit ihnen reden, auch über schwierige Dinge, ohne dass sofort eine Abwehrhaltung kommt. Und das macht natürlich den Unterschied zwischen einem toxischen Team und einem, das nach Feierabend zusammen lachen kann. In einer Studie wurde das alles auch sehr messbar gemacht, dass Menschen mit hohem EQ berichten eher von mehr Lebensfreude, sogar stabileren Beziehungen und besserer mentaler Gesundheit. Was heißt das ganz konkret? Sie grübeln weniger, sie haben viel weniger Drama und viel mehr Fokus auf das, was wirklich wichtig ist. Schließlich Punkt 3, da geht es um Glück oder dritter Grund, warum wir uns dann doch vielleicht mit der emotionalen Intelligenz beschäftigen sollen oder das üben sollen. Glück, ja, oder man könnte auch sagen, wie EQ da beiträgt oder uns resilienter macht und dadurch das Gefühl von Glück öfter hervorbringt. Klar, Glück ist so ein riesengroßes Wort, so ein bisschen inflationär auch, gebe ich zu. Aber hier geht es nicht um so ein esoterische Sonnenstrahlen, sondern mehr um das messbare, subjektives Wohlbefinden, können wir auch sagen. Und das liegt daran, dass Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz erleben, laut Studien, häufiger positive Emotionen. Sie nehmen die auch wahr. Und sie sind dadurch oder deswegen, könnte man vielleicht auch sagen, gleichzeitig resilienter gegenüber von Stress. Warum ist das so? Weil diese Menschen ihre Emotionen nicht unterdrücken, sondern verstehen und lenken können. Sie stolpern nicht blind von Stimmung zu Stimmung, sondern können reflektieren, ich bin gerade gestresst, weil mir die Kontrolle fehlt, was kann ich jetzt tun? So, dass sie gehen in die Selbstreflexion. Und das ist wie so ein innerer emotionaler Werkzeugkoffer, den du immer dabei hast. Ein Beispiel, zwei Menschen haben den gleichen Tag Zug verpasst, Laptop stürzt ab, wichtige E-Mail gelöscht, Du kennst das ganze Programm. Die eine Person schreit das WLAN an und schreibt wütend Mails. Die andere Person atmet mal tief durch, geht einmal um den Block, überlegt mal, wie man es bewerten kann, wie wichtig das wirklich ist. Und hier, die haben dasselbe erlebt, aber die Wahrnehmung davon ist anders und das ist ja der entscheidende Faktor. Und das zählt natürlich auch als Beispiel dafür. Man könnte sagen, die zwei hatten den gleichen IQ, aber komplett unterschiedliche emotionale Intelligenz und dadurch ein völlig anderer Tagesbilanz. Kurz gesagt, EQ macht dein Leben nicht nur klüger, sondern auch viel, viel leichter. Es geht eben nicht darum, immer glücklich zu sein oder nie auszurasten, aber es geht darum, bewusster mit dir und anderen umzugehen. Und das führt letztendlich zu besseren Beziehungen, privat oder beruflich, mehr innere Ruhe und oft auch ja mehr Erfolg. Einfach, weil man gerne mit dir zusammenarbeitet. So, nochmal die Frage, kann man es trainieren? Kurz gesagt, ja, lang gesagt, auf jeden Fall. Aber das ist wie ein Muskeltraining. Das passiert nicht über Nacht, das ist wirklich Schritt für Schritt und dann auch mit Wirkung. Emotionale Intelligenz ist keine fixe Eigenschaft, sondern ein entwickelbares Set an Fähigkeiten. Und genau das zeigen eben mehr Studien und auch meine persönliche Erfahrung und Studien. Ich mache ja auch eine Menge Forschung und unter anderem zur emotionalen Intelligenz. In einer Forschung haben wir die emotionale Intelligenz bei Führungskräften getestet und geguckt, ob man die in 4 Wochen verbessern könnte mit einem gezielten Programm. Auf die Methoden komme ich gleich zurück. Und mit kleinen Übungen dann jeden Tag. Und Tatsache war ja, man könnte in der Tat Teile der emotionalen Intelligenz verbessern in dieser relativ kurze Zeit. Die 2 Methoden, die wir getestet haben, die sind wirklich zwei sehr wirkungsvolle Methoden. Das wissen wir aus der Forschung. Und es geht einerseits um eine gewisse Meditationsmethode. Man nennt die Metameditation und dann geht es um Dankbarkeit. Metameditation wird auch Freundlichkeitsmeditation oder liebende Güte auch manchmal genannt. Es stammt aus dem Buddhismus. Und bedeutet direkt übersetzt liebende Güte. Das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen weichgespült, aber es ist wirklich ein Gamechanger, wenn man das übt. Die Idee dahinter in der Meditation ist, man setzt sich hin und denkt in Ruhe nacheinander an verschiedene Personen. Zuerst bei sich selbst, dann an Menschen, die du magst, dann an neutrale Personen und ja, am Ende dann auch an Leute, die du vielleicht nicht so gerne hast. Und allen schickst du innerlich den gleichen Wunsch. Mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein, mögest du Frieden im Leben. Und das dauert keine Stunde, sondern nur 10 Minuten. Aber was passiert dabei? Du trainierst dabei gezielt Empathie und emotionale Weite, sprich die emotionale Intelligenz. Dein Gehirn wird nicht nur stiller, sondern auch freundlicher dir selbst und anderen gegenüber. In unserer Studie zeigte sich, dass wer das regelmäßig gemacht hat, war spürbar gelassener und konnte sich auch besser in andere hineinversetzen. Das ist übrigens in ganz vielen Studien mittlerweile bestätigt worden, dass Menschen, die regelmäßig genau diese Meditation praktizieren, die entwickeln mehr emotionale Balance, bessere Stressverarbeitung und sogar auch mehr Lebenszufriedenheit. Ich setze einen Link rein für eine Meta-Meditation. So, wenn du jetzt neugierig bist und denkst, das hört sich gut an oder das würde ich gerne ausprobieren, dann kannst du es ja nachher ausprobieren. Eine kleine Meditation, eine Freundlichkeitsmeditation. Das ist so der eine große Stein. Das andere ist Dankbarkeit. Dankbarkeitsübungen, das ist sehr klein, aber extrem wirksam. Ich würde sogar sagen, es ist die schnellste und effektivste Methode, die Wahrnehmung positiv zu verändern. Die Übung ist, dass man täglich 3 Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Das klingt so wie ein Poesiealbum. Ist es nicht. Es ist Psychologie. Denn unser Gehirn hat eine eingebaute Negativitätsverzerrung. Und Das heißt, dass es merkt sich automatisch eher das, was schief läuft. Das kennst du auch. Da gibt Menschen, die das extrem ausgeprägt haben, sehen nur das Negative, aber wir neigen wahrscheinlich aus jeder so ein bisschen dazu, dass wir sehen eher die Löcher in der Käse als der Rest. Und mit Dankbarkeit lenkt man ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf das, was gut ist, auch wenn es klein ist. Es ist nicht so ein Schönreden, man sieht nur das, was auch da ist. Und es muss wirklich kein Lottogewinn sein. Es könnte sowas hier sein, ich hatte einen schönen Kaffee, bevor der Tag losging, oder mein Kollege hat heute an mich gedacht und mir Schokolade mitgebracht. Oder ich habe endlich geschafft, Nein zu sagen, ohne schlechtes Gewissen. Kann alles möglich sein. Es geht darum, dass man es spürt, wenn man es aufschreibt. In unserer Arbeit war das eine der Übungen mit der größten Wirkung und sie hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Und Teilnehmer berichten wirklich, wie das die positive Einfluss hat auf die Stimmung, dass man auch mehr Ruhe spürt und dass man sich eher, dass soziale Verbundenheit wird dadurch auch geweckt. Da gibt auch eine Menge Hilfsmittel auf dem Markt. Es gibt zum Beispiel das 6-Minuten-Dankbarkeitstagebuch, das führe ich selbst, das finde ich sehr, sehr hilfreich und schön. Da fängt man morgens an, 2 Minuten, schreibt auf, wofür man dankbar ist, wie möchte man den Tag schön machen. Es dauert wirklich nur 2 Minuten. Und abends denke ich dann darüber nach, was war dann schön heute. Und dass die Sache ist, wenn ich das nochmal raushole und nochmal darüber nachdenke, ja, was passiert dann? Dann erlebt mein Gehirn das nochmal. Also ich darf sozusagen den Bonbon 2-mal lutschen. So, es ist kein Magie, die Werkzeuge hier. Es ist auch kein Esoterik. Es geht um Aufmerksamkeit. Es geht wirklich darum, dass man ganz bewusst die Wahrnehmung trainiert. So, ganz zum Schluss hier. Was beeinflusst unsere emotionale Intelligenz sonst noch? Wir hatten das auch letzte Woche besprochen, oder beziehungsweise ich mit Monika. Weil ja natürlich ist niemand so ein leeres Blatt, das man beliebig beschreiben kann. Unsere emotionale Intelligenz ist auch geprägt durch unsere Biografie, unsere Erziehung, Kultur und das, was wir über Emotionen gelernt haben. Zum Beispiel Kindheit und Bindung. Wenn du als Kind erlebt hast, dass deine Gefühle gesehen, gespiegelt und ernst genommen wurden, dann entwickelst du meist ein feineres Gespür für Emotionen, deine eigenen und natürlich auch die der anderen. Wenn du hingegen oft gehört hast, stell dich nicht so an oder du bist zu sensibel oder sowas, ja, dann hast du ja ganz früh gelernt, dass deine Gefühle nicht in Ordnung sind und man soll sie unterdrücken und auf jeden Fall nicht wahrnehmen. Anderes Beispiel ist die kulturelle Prägung. In manchen Kulturen ist emotionale Offenheit selbstverständlich, in anderen wird Zurückhaltung eher als Tugend gesehen. Mitteleuropa zum Beispiel haben wir eher so eine zurückhaltende Empathie. Empathie ist da, sie wird nur oft gut verpackt in Förmlichkeit oder Ironie oder sogar in Schweigen. Und so als letztes Beispiel sind natürlich auch die Glaubenssätze, die wir entweder von der Kindheit haben oder im Laufe des Lebens entwickelt haben. Und ein Klassiker ist, Gefühle sind unprofessionell. Also was denke ich über Gefühle? Oder wenn ich meine Unsicherheit zeige, meine Verletzbarkeit, dann verliere ich an Autorität. Das Thema greife ich nächste Woche auf, wo es geht um Mut. Ja, solche inneren Überzeugungen können wirklich echten Kontakt verhindern, zu anderen, aber natürlich auch zu dir selbst. Aber, und jetzt kommt das Gute, es ist alles veränderbar. Du kannst reflektieren, wie du aufgewachsen bist. Du kannst neue Perspektive üben. Du kannst lernen, dich selbst und anderer emotional besser zu verstehen, wenn du möchtest. Emotional Intelligenz ist also kein festgeschriebener Code. Das ist ein Prozess. Und je bewusster du diesen Weg gehst, desto klarer, leichter und verbundener wird dein Alltag, ganz egal, ob du CEO bist, Freelancerin oder Vater von 3 Kindern. Also, was nehmen wir mit? Emotionale Intelligenz ist keine Esoterik, kein Gimmick, kein nice to have. Sie ist der soziale Klebstoff, der Beziehungen stabil hält. Das ist der Kompass, der uns im Alltag durch stürmische Gefühle navigieren lässt. Und ja, ich habe es wiederholt, paar Mal, sie ist trainierbar. Jeden Tag mit einem offenen Herz, einem wachen Geist und ein kleines bisschen Humor, dann geht es etwas leichter. Das war's für heute und ja, bleib achtsam, bleib verbunden und denk dran, die Menschen erinnern sich nicht daran, was du gesagt hast, sondern daran, wie du sie hast fühlen lassen. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter, so können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.